Ich höre Sie gut, ja.
Wunderbar. So, ja, also das funktioniert eh sehr gut. Ja, danke, dass Sie sich auch telefonisch bereit erklärt haben.
Ja. Ja,
das ist sehr nett. Ja, dann fangen wir mal an. Sie sind in Hameln geboren. Ich habe mir das angeschaut, wo das ist. Das ist ja nicht weit von der Nordsee.
Naja, ist ein ganzes Eckchen noch. Also ist eigentlich Niemandsland. Hameln ist ja Niedersachsen, ist noch doch gut zwei, drei Stunden von Hamburg. Aber sagen wir mal jetzt vom Süden her gedacht oder von Österreich gedacht, ist es eigentlich schon fast an der Nordsee.
Ja, also finde ich schon. Und sind Sie da als Kind auch oft an der Nordsee gewesen? Ich meine, die See und die Seefahrt ist ja für Sie irgendwie schon auch wichtig, oder, in der Literatur?
Ja, aber das Interessante ist eben, also im Grunde genommen, ich selber habe so keine Meeressozialisation. Das ist eigentlich ganz interessant, weil wir erstens nie Urlaub machten, weil wir zu viele waren. Und das war eigentlich zu teuer. Und die See ist sozusagen, glaube ich, dann eher so eine Imagination gewesen. Ich meine, es wimmelt ja überall von See und Meer, also in allen Büchern. Mhm. Komisch, man hat immer das Gefühl, das Meer zu kennen, auch wenn man es noch gar nie gesehen hat. Auf gewisse Weise.
Wie viel waren Sie denn, wenn ich fragen darf?
Wir sind fünf.
Fünf Geschwister?
Fünf Geschwister, ja.
Ja.
Genau.
Also das ist ja jetzt in dem letzten Buch, da gibt es ja auch einige Geschwister.
Ja. Die Geschwister spielen eigentlich eine ziemlich große Rolle. Ich glaube, dass die Sozialisation durch Familie, also die in meinem Werk sowieso eine große Rolle spielt, was mir erst später klar wurde, dass die sehr bestimmend ist. Und für mich sind die Geschwister irgendwie das A und O, weil das eigentlich diejenigen sind, die einen am längsten kennen, zusammen mit den Eltern. Und das heißt, das ist sozusagen so ein Fundus an gemeinsam verbrachter Zeit, der dann durch andere nicht mehr einholbar ist, sozusagen. Mhm. Also das wird dann nie wieder erreicht. Es gibt natürlich auch so Sandkastenfreundschaften, also bei mir jetzt nicht, aber im Prinzip sind die Geschwister einem sehr nah, die wissen verdammt viel über einen eigentlich. Mhm.
Ja, in dem Roman Paradiese Übersee, da kehren ja am Ende auch alle zu Frau Comzemius zurück,
ja.
Nicht? Und also für mich war dieser Roman ja schon auch ein, wenn ich das so sagen darf, so aus einem Kinderkosmos herausgeschrieben.
Ja.
Und wo auch dann so die Geschwister doch dann alle, weil es wird auch irgendwo geschrieben, dass es da keinen roten Faden gibt, aber das bildet schon irgendwie dann, das hält das Buch zusammen, diese Geschwister.
Also ich glaube, dass das wirklich genauso ist, wie Sie das beschreiben, weil der mittlere Teil ja eigentlich der zentrale Teil ist. Und wenn man den dann auch wirklich dort belässt, wo er ist, nämlich in der Mitte, dann ordnet sich das andere darum herum an. Und deshalb ist das natürlich, ist das sozusagen diese Urzelle, dieses behauptete Zuhause, in das man dann auch wieder zurück möchte. Ob das dann klappt und wie es funktioniert, ist natürlich ungewiss oder ob das sozusagen ein Traum bleiben muss. Aber genau das ist der, wenn es denn einer ist, ist eigentlich der rote Faden.
Und diese Frau Comzemius, die ist ja so irgendwie auch, stelle ich mir vor, so die erste große Reise für diese Kinder, oder? Ich meine jetzt, man weiß nicht genau, aus welchem Alter heraus das geschrieben ist, aber das ist doch so eine liebe, gute Tante, so aus der Kindheitserinnerung heraus, oder?
Das ist ja so, Frau Comzemius ist ja eigentlich eine relativ magische Figur in dem Sinn, dass an einer Stelle über sie gesagt wird, dass sie gewissermaßen nicht altert. Sie wird eigentlich jünger und sie bekommt auch keine grauen Haare. Also das heißt, sie ist so schon etwas seltsam. Man weiß ja eigentlich nicht genau, wer sie ist. Und sie ist natürlich das Reiseziel, insofern als die Kinder ja sich auf eine Pilgerschaft begeben. Also sie gehen zu dieser Springprozession nach Echternach. Und Pilgern ist ja sozusagen eine Urform der Reise. Früher reiste man ja nicht so sinnlos umher wie heute, sondern doch sehr stark zweckgebunden. Und da war die Pilgerreise oft ja die einzige Reise im Leben eines Menschen. Und auch die überhaupt gestattete, aufzubrechen, was eine wunderbare Gelegenheit war, auch von zu Hause wegzukommen. Und insofern stimmt das, was Sie sagen. Das ist eben die erste Reise dieser Kinder. Also zu Fuß gehen sie dann dorthin. Und das ist auch der Sehnsuchtsort. Mhm. Was damit zusammenhängt, im Gegensatz zu dem wirklichen Zuhause, was das Elternhaus ist, das bei Frau Comzemius ein Ort ist, an dem man nicht hinterfragt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Das ist der Ort, wo man sein kann, wie man ist.
Und auch kommen und gehen kann, wann man will. Es ist
kommen
steht,
und
es
gehen,
gibt
denn
immer,
Zimmer,
es gibt
das
immer, ist Zimmer,
eine
wunderbare Zimmer,
Vorstellung. Das wird immer, das ist immer frei.
Und unbelastet, nicht?
Völlig, völlig. Und es ist überhaupt nicht an irgendwelche Verpflichtungen gebunden, nicht an Zusagen. Es wird nur am Schluss gesagt, wir werden erwartet, schon seit Jahren werden wir erwartet. Aber man wird dort aufgenommen, also im Sinne einer gewisserweise kostenfreien Herberge, ohne aber Rechenschaft ablegen zu müssen über das, was man getan hat. Und das ist für mich sozusagen der paradiesische Ort. Ja, nicht der Zuhause wirklich, wo er letzten Endes immer aufgerechnet wird. Also man kommt nach Hause und wird ja nicht aufgenommen wie der verlorene Sohn, sondern man muss ja immer zeigen, dass man was geschafft hat oder etwas erledigt hat. Also in der kleinen Baedeker-Familie, in der Vaterfigur und so, da sieht man ja, wie ständig mit Misstrauen verfolgt wird, was die Kinder tun. Mhm. Das tut Frau Konzemius natürlich überhaupt nicht.
Zurück zur Prozession. Sie haben Religionswissenschaft studiert?
Ja, unter anderem.
Unter anderem, ja. Und das kommt auch in dem Buch vor, wo die Pferde geweiht werden.
Ja.
Und die Hunde mit dem Vater, glaube ich, das ist ja eine der wenigen positiv besetzten Erinnerungen auch, oder wo der Vater auch irgendwie, wo das irgendwie schön beschrieben wird, dass man da mit dem Vater die Pferde weihen geht. Ich weiß, es ist immer eine blöde Frage, aber war für Sie so etwas, also haben Sie sowas auch erlebt? Ich meine, diesen Hintergrund ein bisschen, also das Ländliche mit Pferden aufgewachsen oder so? Oder woher kennen Sie dieses?
Das sind natürlich doch mehrheitlich Geschichten. Also ich komme ja weder aus der Großstadt noch vom Land, sondern aus der Zwischengrauzone, nämlich wirklich einer provinziellen Kleinstadt, also diesem Hameln. Und da gibt es natürlich Dörfer drumherum, ländliche Gebiete, aber ich bin jetzt nicht auf dem Land aufgewachsen. Verstehe auch nicht wirklich viel von Tieren oder Pferden. Komischerweise sind mir diese Sachen als Bilder und Stoffe trotzdem sehr nah. Und ich glaube, das hängt sehr stark mit meiner katholischen Erziehung zusammen. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, allerdings in einem protestantischen Umfeld. Aber die Geschichten, mit denen man dann aufwächst, da gibt es schon Überlieferungen und Traditionen und die sind eben an Texte, an Bilder und an Geschichten gebunden und dazu muss man auch nicht Religionswissenschaften studieren. Die Geschichten, auf die bin ich im Laufe der Zeit gestoßen und habe sie dann eben für meine Zwecke verwendet.
Mhm. Für mich war das ja schon auch eine neue Erfahrung, auch wenn Sie jetzt sagen, katholisch aufgewachsen. Ich meine, Sie kennen in Österreich, wir sind ja sozusagen geprägt auch durch die sehr aggressiv antikatholische Literatur. Bei Ihnen kommen so Motive wie Kreuzweg, Sintflut am Ende, diese schon auch ein bisschen Achinoahafte gegen Ende hin.
Ja.
Und das ist jetzt nicht, das ist ganz wertfrei von Ihnen sozusagen auch als Geschichte tradiert oder als Geschichten in der Geschichte oder Geschichtsfetzen.
Also das hängt, glaube ich, das ist genau die Konstellation, von der ich eben, die ich eben beschrieb, nämlich katholisch zu sein, aber in der, wie man so schön sagt, in der Diaspora. Da empfindet man Katholizismus natürlich nicht als diesen Druck, sondern es ist eigentlich etwas Besonderes. Es ist dann etwas, was man den anderen voraus hat. Also ich war die einzige Katholikin, glaube ich, in meiner Klasse. Ich hatte halt mehr Feiertage als die anderen. Man konnte daraus einen Komplex basteln. Man konnte das natürlich auch als was Überlegenes interpretieren. Und ich glaube, dass ich diesem relativ unbeschwerten Katholizismus, weil der gesellschaftlich nicht drückte, sondern eher so eine Familientradition war, dass ich dem eine Menge Geschichten und Bilder verdanke, die ich deshalb, weil der Druck eben nicht so stark war wie jetzt vielleicht in Bayern oder in Österreich, einfach sehr unbeschwert für meine Arbeit verwenden konnte. Mhm. Meine Arbeit hat das gut getan und das merke ich natürlich erst jetzt. Früher dachte ich darüber gar nicht nach.
Irgendjemand hat gesagt, der Katholizismus ist auch die Religion der Poeten und der Protestantismus der Philosophen.
Also dem würde ich fast tendenziell zustimmen, weil natürlich der Protestantismus wegen seiner doch weitgehenden Bilderlosigkeit sehr puristisch ist. Das heißt, sehr aufs Wort geht. Nun kann man ja sagen, die Literatur ist ja nun die Wortkunst schlechthin, aber sie lebt natürlich selbstverständlich aus starken Bildern. Und ohne diese Bilder, ohne diese Visualisierung kann ich mir persönlich das Geschichten erzählen und mein Geschichten erzählen absolut nicht vorstellen. Mhm. Das wäre mir unmöglich. Deshalb ist das natürlich eine Erzählwelt, die sehr unbeschwert mit den archaischen Bildern umgeht, wohl wissend, dass die alle sehr, sehr stark besetzt sind, dass die belastet sind, dass man die so und so interpretieren kann. Aber für mich ist das eigentlich das A und O. Und ein Erzählen ohne diese Bilder, also ein rein gedankliches Erzählen oder ein Erzählen, was stärker resoniert im Gedanklichen verbleibt, ist für mich einfach weniger reizvoll.
Mhm. Eines der schönen Bilder auch, die ich mir aufnotiert habe, war diese Beschreibung des kleinen Baedeker, der zwischen den Ginsterbüschen sitzen geblieben ist.
Ja.
Ich habe da die Assoziation gehabt, dass das dem Handke irgendwie gefallen würde. Mir kommt vor, da stellen sich schon auch zwei Pole her. Das eine ist sozusagen das Wissen, die Wissens-, vielleicht Gesellschaft auch, die vielleicht auch der Pauschalist verkörpert, und andererseits ja. die poetische Kompetenz des Kindes irgendwie zu rehabilitieren.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und mit dem man sehr, also finde ich, also wo ich immer sehr vorsichtig bin, ich denke ja, man steht sehr leicht in der Gefahr des der Gegenüberstellung im dualistischen Sinne. Also so wie man jetzt sagt, Protestantismus Wort, Katholizismus Bild, die poetische Intuition ist das Kind und der getriebene Reflexions- und Vernunftmensch ist der Pauschalist. Das ist einerseits richtig und andererseits sieht man auch, dass wenn man mit so einem Modell arbeitet, man immer ganz, ganz haarscharf am Klischee vorbeischrammt. Sprich natürlich auch am Kitsch, so nach dem Motto, setzt das kleine Kind in die Ginsterbüsche und die Poesie ergibt sich von hintenrum schon von ganz alleine. Das ist eine Gefahr, der ich mir beim Schreiben auch sehr, sehr bewusst war. Ich neige ja auch zu einer gewissen Art von Pathos. Aber was ich immer zu vermeiden versuche, ist dieses Raunen. Die Natur spricht ja auch nicht aus sich selbst. Und wir müssen den Dingen dann schon selber eine Stimme geben. Und die ist nicht unvernünftig. Die ist zwar intuitiv, hat aber auch eine große Vernunft und ist auch sehr praktisch. Man darf nicht vergessen, der kleine Baedeker ist ja Schwärmer und Praktiker in einem. Also er ist auch ein sehr, sehr realistischer Typ. Und wenn er dann seine Fremdenführungen zum Beispiel macht, sieht man, er weiß genau, mit wem er zu tun hat. Und er weiß auch, wie man mit den Leuten umzugehen hat. Und er spielt ja auch mit dieser Rolle. Es ist also so ein Schwanken zwischen der praktischen Welt und der sentimentalischen Welt. Und das ist, glaube ich, das bin auch ich selbst. Also der Baedeker ist eindeutig die Figur, die mir am nächsten liegt. Ich bin eigentlich alle in dem Buch, sie sind mir alle sehr nah, aber er verkörpert das. Auch das ständige Hin- und Hergerissensein, einen Kopf auf den Schultern haben und natürlich auch ein Herz im Ginsterbusch, das ist nicht so leicht dazwischen zu vermitteln. Also wenn man diesem eben auch diesem Kitsch entrinnen will. Und ich bin schon jemand, dem der Gedanke auch sehr, sehr am Herzen liegt.
Ich muss auch gestehen, dass ich lange Zeit mir nicht sicher war, ob das ein männlicher Erzähler ist.
Das ist sehr witzig, weil es eine Kritik gab, ich glaube in Literaturen, wo die ganze Zeit von einer Fremdenführerin
ja,
die Rede
schlecht
war.
Gelesen, weil irgendwann
und ich sagte, ich war ganz entsetzt und sagte, Entschuldigung, in diesem Buch kann man, weiß Gott, vieles verwechseln, aber der kleine Baedeker ist nun mal der kleine Baedeker. Mhm. Ich vermute aber, dass dieses Gefühl dadurch entsteht, dass natürlich hier eine erste Person erzählt. Im zweiten Teil wird hier die Erzählperspektive von der dritten in die erste genommen und da drängt sich wahrscheinlich das Sprechen der Autorin Felicitas Hoppe in die Figur so stark hinein, dass man anfängt zu glauben, hier spräche vielleicht ein weibliches Geschöpf. Mhm. Eigentlich ist es egal. Ich hatte ja lange Zeit erwogen, sowieso den Baedeker zu einer Frau zu machen und habe es dann nicht gemacht, weil ich diese klassische männliche Abenteurertruppe haben wollte. Mhm. Und das wirksamer fand und deshalb diese Jungsmannschaft belassen wollte. Aber ich denke, das Gefühl, was Sie da hatten, ist eigentlich ein ganz, ganz richtiges.
Also
ganz
zutreffendes. Es gibt zwei, drei Stellen, wo das wirklich dann herauskommt, wo er sagt, eher irgendwie. Also das ist auch sehr sparsam eingesetzt. Aus Zufall oder nicht, weiß ich nicht.
Aber naja, es wird nur, weil er der kleine Baedeker genannt wird, ne? Das wird ja ausdrücklich gesagt, deshalb wie ein kleiner Baedeker, wie mein Bruder sagt. Aber auch das, da der Baedeker als Baedeker halt maskulin ist, es liegt nicht fern. Also das würde ich zugeben.
Ich muss ja sagen, also dieses Buch hat mich schon sehr, sehr, was soll ich sagen, also es war für mich anstrengend zu lesen.
Ja.
Also witzigerweise ist dann so im Nachhinein, sind dann immer wieder so Sachen aufgeblitzt. Ich habe gekämpft mit dem Buch.
Das gehört zum Rittertum dazu.
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe das eben jetzt das letzte eben von Ihnen gelesen. Und da stelle ich mir schon die Frage, ich meine, Sie stellen sich sehr dezidiert gegen einen Realismus von Hemingway bis zum Fräuleinwunder.
Ja.
Wie kommt das oder was denken Sie denn über Hemingway oder viele vom Fräuleinwunder schreiben ja auch so realistisch, nicht Julia Frank oder die Hermann?
Ja, also ich stelle mich dezidiert gegen gar nichts, muss ich mal so sagen, weil das nicht mein Anliegen ist. Also ich gehöre nicht zu denen, die poetologische Positionen beziehen. Ich kann mein Schreiben versuchen zu erklären, wenn man mich fragt. Es ist aber nicht geboren aus einem Programm. Das bedeutet, ich habe eigentlich immer schon so erzählt. Und ganz naiv gesagt müsste ich sagen, ich kann anders nicht erzählen. Das hängt mit meinem Weltverständnis zusammen. Ich sehe das nicht so kontrastiert. Also für mich hat ein Hemingway seinen Platz oder die jüngeren deutschen Erzählerinnen und Erzähler, die kann man alle an ihren Ort setzen. Und wenn ich jetzt schreiben oder Literatur unterrichten müsste, würde ich versuchen, das zu beschreiben. Wenn ich selber beginne zu erzählen, wie ich die Welt sehe, wie ich die Beziehungen der Menschen untereinander erlebe, dann ist das für mich das Mittel, es darzustellen in dieser, wie auch immer es tituliert wird, vermeintlich surrealistischen Art oder nicht realistischen Art oder fantastischen Art oder märchenhaften Art. Ich nehme die Welt so wahr und in dieser Weise drücke ich auch meine Haltung zur Welt aus. Das ist natürlich der Wunsch, das ist völlig klar, das ist der Wunsch über diese realistische Folie, die uns ja sehr wenig zeigt in Wirklichkeit über das, was ist, über die hinwegzugehen, dahinter etwas zu sehen. Und was ich glaube, was sehr, sehr stark ist, natürlich auch der Wunsch, das zu verwandeln. Mhm. Also auch die Welt zu bemeistern, sie nicht nur darzustellen, sondern sie in etwas anderes umzuwandeln durch das Erzählen. Und das betreibe ich. Und das betreibe ich zum Teil mit Vergnügen, zum Teil auch mit großer Anstrengung. Aber ich betreibe es absolut nicht als Programm und auch nicht als Votum gegen etwas anderes. Dahinter steckt auch sozusagen keine literarische Schule oder irgendetwas.
Ja, wir sind ja auch nicht mehr sozusagen in den Zeiten der Moderne oder wo halt in den 60er Jahren, wo es wirklich Grabenkämpfe gegeben hat. Aber ich habe mir da auch irgendwie notiert, es geht da auch irgendwie um eine Rettung der Welt für sich selber, oder? Also
ja.
Eine Selbsterschaffung oder auch die Welt zum Beispiel nicht so zu sehen, wie sie real abgebildet wird als Matrize erfahren wird im Fernsehen oder in den Zeitungen.
Es ist ja so, ich glaube ja, das wird ja hier auch kontrastiert, also die Vergewisserung und die Selbstvergewisserung. Und da gibt es ja einige Passagen, wo ich sicher auch Auskunft darüber gebe durch meine Figuren, also zum Beispiel in dem Verhältnis, das der Pauschalist zum Zeitunglesen hat, wo er dann sagt, oder wo gesagt wird mit der Zeitung, das ist halt so, die liest man jeden Tag, damit man weiß, dass man noch da ist, weil man zu den Geretteten gehören möchte. Also es ist die Vergewisserung, wir reflektieren uns ja dadurch, dass wir machen halt, benutzen dann diese Medien und sagen, aha, wunderbar, die Welt ist noch da. Ich bin nun überhaupt kein Medienkritiker, ich bin auch kein Tourismuskritiker, alles das trifft auf mich gar nicht zu. Es ist nur so, dass ich denke, dass das eine Illusion ist. Ich bin ziemlich sicher. Und dass wir diese Krücken benutzen, auch diese Darstellungskrücken, das ist ganz normal, weil wir ja wissen wollen, dass wir da sind. Aber es gibt halt eine andere Wahrheit, klingt pathetisch, aber es gibt noch Strukturen, andere Strukturen, die man dann eben wirklich nur poetisch und vielleicht nur in dieser fantastischen Form ausdrücken kann. Und da müssen dann auch Formen des Märchens herhalten. Also ich halte ja Märchen sozusagen, das ist eigentlich die Literaturform, die mich mit am meisten beeindruckt. Die halte ich deshalb für so haltbar und so großartig und so aussagestark, weil in ihnen Dinge passieren, die natürlich real nie passieren, die wir aber erstaunlicherweise im Märchen alle glauben, weil wir sie intuitiv verstehen, weil wir wissen, dass es stimmt. Das setzt natürlich ein anderes Leseverhalten auch voraus und es setzt voraus, dass man aus einem Text nicht unbedingt das Bekannte erfahren möchte, sondern vielleicht das Unbekannte. Wenn man jetzt Identifikationsfiguren sucht zum Beispiel, dann ist das in Paradiese nicht so leicht, ne? Dass man sagt, ach, die Frau, der geht's genauso wie mir, wunderbar, jetzt lese ich mal weiter, ne?
Also was ich auch noch irgendwie, weil Sie gesagt haben, Märchen, finde ich, dass was sozusagen an literarischer Erfahrungswelt in diesem Buch auch ist, sehe ich sehr viel aus der Renaissance. Also das ist Don Quixote oder die Renaissance-Bühne, wo man auch zum Beispiel einfach nur ein Schild hinstellt und sagt Wald. Und dann glaubt man das,
weil
irgendwo ist ja auch bei Ihnen die Rede und er verlässt die Bühne nach rechts. Also da brechen Sie ja dann sogar eigentlich die Prosaform und das wird auf alle Fälle einmal als Bühne bezeichnet. Für mich ist das, war das sehr, ich habe mich sehr an die Renaissance-Bühne, an die Shakespeare-Bühne erinnert. Oder die wo Nüsse Waffen sind, ein typisches Commedia dell'arte Motiv.
Also das ist klar, das sind diese ganzen Sachen, die da in einem sozusagen ruhen, weil man das mal gelesen, gehört hat, sich damit befasst hat. Das ist für mich interessant im Schreibprozess. Das ist das Lustige beim Schreiben, dass diese Dinge nicht geplant sind. Also ich arbeite ja völlig ohne Konzept im Sinne, ich habe keine Zettelkästen oder Motivkästen, sondern ich beginne und sehe dann zu, wie sich das entwickelt und behalte das so alles im Blick und dann plötzlich steht da und er verließ die Bühne von rechts. So ein Satz, der ist nicht konzeptuell im Sinne, dass ich sage, ich möchte dann da unbedingt ein Bühnenmotiv einbauen, damit der Leser sich dann fragt, Moment mal, bin ich jetzt auf der Bühne oder bin ich in Kalkutta oder bin ich im wirklichen Leben? Es ist, das muss ich schon zugeben, es ist schon auch reine Spielerei. Und oft ist es so, weil ich mich dann langweile, dann sage ich mir, dann ist das jetzt eben eine Bühne. Und das sind die Dinge, die mir dann beim Schreiben einfallen. Und dahinter stecken natürlich diese tradierten Metaphern, auch das Leben als Theater, das ist ja im Barock auch sehr stark, ne? Also alles nur ein Spiel und da oben sitzt irgendwie Gott und macht sich ein Vergnügen und ein Späßchen. Also dahinter steckt natürlich auch der ganze Fatalismus, also dass man sozusagen nur diese Rollen spielt etc. etc. Aber eben spielerisch. Es hat für mich keine Bedrückung und keine Not. Ich tobe mich dann natürlich dann auch ein bisschen aus. Aber ich finde das einfach toll, weil die Dinge beim Schreiben automatisch passieren, genau wie die Archenoa-Geschichten. Also in Pigafetta hatte ich das auch, dann hieß es, ja, dann haben Sie da absichtlich so viele Bibelzitate. Und dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, das Problem ist, ich kenne die Bibel so gut. Das heißt, die Bibel kommt bei mir beim Schreiben immer durch die Hintertür. Ich kann es gar nicht ändern. Ich saß 14 Jahre in der Kirche jeden Sonntag. Da verinnerlicht man natürlich auch dieses Mündlichkeitspathos der Kanzel. Das schlägt sich alles im Schreiben nieder.
Brecht hat ja, glaube ich, gesagt, auch für ihn war die Bibel das wichtigste Buch.
Ja, er hat natürlich ein großer Demagoge. Ich meine, wenn man zur Verkündigungskunst neigt, die nicht immer die schönste und beste ist, wird man um die Bibel natürlich nicht drumherum kommen, weil die Bibel der Inbegriff des wahrlich ich sage euch ist. Und wenn man den Hang hat zu diesem Ton, der ja in Parodie auch vom kleinen Baedeker aufgegriffen wird, hier, sehen Sie doch mal, und ich zeige Ihnen jetzt die Welt, dann ist die Bibel das Buch, das ist überhaupt keine Frage.
Aber es gibt ja auch Theoretiker oder irgendwie die These, dass wir uns jetzt wieder in Richtung Mittelalter bewegen und von den Motiven her ist Ihr Buch schon, oder also auch in dem Pigafetta nicht diese, da spielt die Renaissance ja auch als Folie eine wichtige Rolle. Also diese Übergangszeit erscheint mir, also Achse des Bösen etc. nicht. die Feldzüge, die jetzt wieder, also irgendwie passt das schon ganz gut zusammen.
Also das ist dann eben die Frage, wie welche Tiefenwirkung das wirklich hat und ob diese Motive und Bilder, die man benutzt, ob die, also wie ich sagte, ob die wirklich eine Relevanz haben oder ob die nicht auch Zitate sind. Es gibt ja einen sehr simplen Grund, weshalb ich diese Motive, die oder diese Formen und Bilder, die sie mittelalterlich nennen, benutze. Das ist um ihrer Einfachheit willen und auch um ihrer Klarheit willen. Ich mag es halt sehr gerne. Naja, fest hätte ich gesagt, simpel, aber das es ist mir sehr angenehm, mit diesen Typen zu verfahren, die in der Tat, so vertrackt das Buch dann sein mag, die ja doch jeder kennt. Das hat mich immer angezogen an diesen, das ist bei mir von Anbeginn so gewesen, deshalb habe ich immer gerne mit Handwerkern gearbeitet. Ich selber kann ja gar kein einziges Handwerk, aber weil man sich darunter etwas vorstellen kann. Also ich habe einen sehr starken Hang zum Konkreten. so viel Abstraktes dann auch verhandelt wird, die Figuren, die es verhandeln, sind doch fassbar. Und ein Ritter ist ein Ritter. Natürlich, wenn Sie anfangen zu fragen, was ist denn ein Ritter, was macht denen aus, wird es schwierig. Aber Sie nehmen die Figur Ritter, schieben die irgendwo hin und es weiß, jeder stellt sich was drunter vor. Jeder. Was auch immer. Aber sofort, da ist sofort was da. Und genauso ist es natürlich bei einem Matrosen oder bei einem Kapitän oder bei einem Koch. Das ist sehr, und es ist ja auch kein Zufall, dass diese mittelalterliche Welt ja auch in unserer Buch- und Filmindustrie ja eine geradezu, also eine gigantische Konjunktur hat. Und das hängt natürlich damit zusammen, weil das so plakativ ist, vermeintlich farbenfroh und lebendig und sinnlich. Wie das nun wirklich gewesen ist, ist ja was anderes. Und das hängt mit dieser scheinbaren Einfachheit zusammen.
Mhm. Aber der Don Quixote war für Sie schon auch wichtig, oder?
Im Grunde genommen weniger. Ich werde auf den natürlich angesprochen, weil man ja immer davon ausgeht, dass ich da weltliterarischen Größen nacheifere. Das ist hier sehr wenig der Fall. Ich habe große Mühe mit dem Don Quixote als Werk, sehr große Mühe immer gehabt, hatte Schwierigkeiten, mich da einzulesen, denn das ist ein Werk, was ja sehr stark auch also mit einer sehr verfeinerten Form der Ironie und auch der Parodie arbeitet und ja schon ein Werk der Degeneration dieses Ritterbildes ist.
Ja, es ist ja die Ironie, ja.
Ja, und das ist bei meinem Ritter natürlich auch der Fall. Ich meine, ein Ritter, der Pfadfinder bleiben möchte und einen Rucksack trägt, ist natürlich nicht die Urform des strahlenden Ritters. Aber meine Rittervorbilder, wenn ich denn welche habe, gehen doch wesentlich weiter zurück, also dann eher auf den Iwein von Hartmann von Aue und so. Schon allein wegen der Kürze. Ich mag keine langen Bücher. Ich mag wirklich aus tiefstem Herzen keine langen Epen. Und ich bewundere diese kurzen mittelalterlichen Werke eben, gut, sagen wir mal, der Parzival ist nun auch schon recht umfangreich, aber im Grunde genommen, je kürzer, desto besser.
Warum mögen Sie keine langen Bücher?
Ich glaube, das hängt mit meiner, ich glaube, dass sehr viel weniger mit Technik und auch mit Vermögen zu tun hat, als in der Tat mit, was ich vorhin sagte, mit einer Anschauung der Welt. Und das ist eine Charakterfrage. Und mein Charakter ist so verfasst, glaube ich, dass ich liebe die schnelle und dann auch die gebündelte Wahrnehmung. Und das Problem ist, es dauert mir bei den Büchern zu lang. Ich weiß meistens, worauf es hinausläuft. Und das Schlimme ist, dass ich in 90% der Fälle auch recht habe. Mhm. Also die Bücher gehen dann meistens so aus, wie ich es mir gedacht habe. Und diese ganze Umständlichkeit, es gibt natürlich großartige, lange Bücher, völlig überhaupt keine Frage. Aber sagen wir mal, in der gegenwärtigen Literatur finde ich das mit den langen Büchern ganz, ganz mühsam. Ja, ja. Ich oft das Gefühl habe, sie sind so geschrieben, weil man den Beweis führt, dass man ein langes Buch schreibt. Letzten Endes wählt man sich seine Gattung natürlich dementsprechend, wie man Dinge sieht. Und ich sehe die Dinge kurz und knapp. Und deshalb liebe ich auch sehr dieses Verdichtete und das Rasche.
Mhm. Und Sie haben ja gesagt, Sie sind auch sozusagen ein praktischer oder konkreter, Sie lieben das Konkrete und haben dann eben auch diese konkrete Reise angetreten, nicht? Also ja. Da muss ich Sie schon befragen. Also weil ich habe das nur ein bisschen im Internet so mitbekommen. Sie haben eine richtige Weltreise auf einem Dampfer gemacht,
auf einem Frachtschiff.
Genau. Und wie haben Sie da, also Sie haben da gelebt mit den Matrosen, oder?
Ja, also das ist eigentlich sehr simpel. Man kann sich auf einem Frachtschiff heutzutage einmieten, weil die Kosten dahingehend gespart werden, dass man eben Personal einspart und dadurch entstehen so freie Kabinenkapazitäten. Also da sind dann Kabinen leer und dann sagen die, naja, vielleicht findet sich ja ein Verrückter, der gerne mit uns auf einem Frachtschiff fährt, dann wird das vermietet. Das heißt also, man zahlt dafür und sitzt dann dort, bekommt nichts geboten, also ist auf diesem Arbeitsschiff, arbeitet selbst aber nicht. Also das ist nicht erwünscht, dass man da Kartoffeln schält oder so, da macht man sich lächerlich. Und man bekommt 3 Mahlzeiten am Tag und sonst gar nichts. Das ist es dann. Mhm. So bin ich einmal um die Welt gefahren. Das ist sehr unspektakulär. Das dauerte etwa 4 Monate mit sehr wenig Landgang, weil die Lade- und Entladezeiten sehr kurz sind wegen der hohen Kosten. Die Hafengebühren sind sehr teuer. Also man sieht viel Wasser und wenig Land und fährt dann eben einmal um die Welt. Und Ich wollte das sehr gerne tun, weil ich es, und da sind wir beim Konkreten, ich wollte das wirklich am eigenen Leib erfahren. Das ist aber eigentlich natürlich ein abstraktes Konzept gewesen, was ich dann praktisch erfahrbar machen wollte. Also im eigenen Leib erfahren, wie es ist, einmal um die Welt zu fahren. Mhm. Also in diesem Sinn war es auch keine Weltreise, sondern eine Reise um die Welt. Und dieser Gedanke hat mich dann so beschäftigt und dann habe ich gedacht, dann tu's doch. Und dieses Risiko ist in der Tat nicht klein, vor allem für Schriftsteller. Ich glaube, Schriftsteller riskieren eine ganze Menge, wenn sie reisen, weil das natürlich die Imagination beeinflusst. Also es ist praktisch, vor der Reise stellt man sich eine Reise vor. Das ist ja schon im weitesten Sinn Erfindung, Dichtung, Fantasie etc. Und dann macht man so eine Reise wirklich und muss sich mit der knallharten Realität konfrontieren. Das heißt, das kann auch die Zerstörung der Illusion sein und kann natürlich auch, ich weiß nicht recht, ob es dem Schreiben zuträglich ist. Und dann am Ende, also als ich mich dann entschloss, tatsächlich ein Buch zu schreiben, da war das dann schon die dritte Reise. Mhm. Und da muss man sagen, das ist ein recht großer Aufwand für ein so kleines, seltsames Buch dann.
Irgendwie hat auch geschrieben, dass Schiller die Orte, also die fremden Orte, über die er geschrieben hat, auch überhaupt nie besucht hat oder nicht gekannt hat. Also auch bewusst nicht.
Ja, da verfahren Autoren ganz, ganz unterschiedlich. Also ich drehe ja den Spieß um und sage, ich reise an die Orte, um dann nicht über sie schreiben zu müssen. Also das ist wirklich, ja, es ist in der Tat so, dass ich dann sage, jetzt war ich hier, um mir ein Alibi zu verschaffen, dass ich nie darüber schreiben muss. Es hat so absurd es klingt, das Reisen, ich bin ja jetzt nicht so viel, wie immer behauptet wird, aber doch recht viel gereist und das Reisen ist aus meiner persönlichen Sicht dem Schreiben nicht unbedingt zuträglich, denn je mehr man sieht und weiß, desto deutlicher wird, wie wenig angemessen das eigene Schreiben diesen Orten ist. Und es ist natürlich großartig, wenn man einen Ort in Frieden lassen kann. Also wenn man sagen kann, ich war hier, aber ich muss nicht über dich schreiben. Das ist ja ein unglaublicher Wahn, auch so ein Verwertungswahn unter Schriftstellern. Also ich habe ja nicht so eine hohe Meinung von Schriftstellern, inklusive mich selber, weil sie sich halt nehmen, was sie zu fassen kriegen. Und das ist nicht immer sympathisch. Und wir neigen natürlich dazu, das zu glauben, weil es ja geschrieben steht. Hm. Und überhaupt dieser Glaube ans geschriebene Wort und was da einer gesehen hat und diese Idee der Zeugenschaft und das ist alles sehr, sehr zweifelhaft. Und wenn man sich dem aussetzt, was man dann eben tut, auch durch Reisen, dann, also man muss natürlich auch den Mut haben, das mal zu Ende zu denken. Aber die Welt ist kein Selbstbedienungsladen und ich kann nicht einfach irgendwo hinfahren und sagen, toll, dann schreibe ich jetzt mal drüber. Also das hat man ja sowieso im Reisefeuilleton und sonst wo. Aber ich finde, als Schriftsteller muss man mit der Welt auch diskret umgehen.
Das ist auch dieser Gestus, ich war dort.
Naja, klar, ich war dort und
natürlich durch mich hindurch,
man sich da bestraft. Also wenn ich jetzt sage, Pigafetta war ja ein großer Angriffspunkt deshalb, weil ich nichts erzählt habe angeblich von dem, was ich da gesehen habe. Ne? Mhm. Also habe ich unheimlich oft gehört. Das war jetzt mein Lieblingszitat aus einer Kritik, die erzählt, leider erfahren wir nichts über fremde Länder und Tiere. Und das ist toll, weil natürlich erstens ist das überall nachzulesen, denn ich war nicht die Erste, die an diesen Orten war. Also auch eine ganz archaische Vorstellung der Berichterstatterschaft, denn diese Orte sind tausendfach vor mir bereist worden, in sämtlichen Reiseberichten niedergelegt. Also wer faktisches Wissen möchte, kann es überall nachlesen und mein Ansinnen war ein anderes.
Eine österreichische Musikerin hat einmal gesagt, ich schütze die Natur dadurch, dass ich nicht hingehe.
Ja, dasselbe kann man ja, also könnte man aufs Reisen auch übertragen und das kann man, finde ich, sehr schön auf verschiedene Dinge anwenden. Ne? Man könnte auch sagen, ich schütze dich dadurch, dass ich nicht über dich schreibe. Also das ist also keine kleine Sache. Und da das Schweigen, das Nichtschreiben und das Nichtaussprechen natürlich immer unspektakulärer sind und leider auch immer als Verweigerung interpretiert werden, also im Sinne der Kommunikationsverweigerung, kommt das natürlich weniger gut an. Aber ja, dieses Hingehen und dann Vorhang auf und jetzt zeige ich euch alles, was in meinem Koffer ist, das ist natürlich die üblichere Variante.
Es ist auch irgendwie so ein Machtfaktor,
ja,
auch
klar.
Sich, was ich glaube, auch Thebeleid schon auch gut beschrieben hat, wie man sich emporhebt über etwas selbst, also wie dieses Verarbeiten, Sublimieren und jemanden dann abstoßen, durchschreiben und so. Also ich glaube, da passieren ganz ungeheuerliche Dinge.
Das ist, ich sage ja, es ist keine wirklich sympathische Zunft. Na. Es sind vielleicht nötige Dinge, die geschehen, aber es ist ja auch in der Tat so, dass da Abgrenzungen stattfinden und es werden zugleich aber Territorien besetzt. Also das ist schon Landnahme auch. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Sehr spannend, es ist natürlich ein großer Luxus, sich in diesen mit diesen Sonderproblematiken zu befassen. Und es ist ein unverschämter Luxus, zurückzukommen und zu sagen, ich sage jetzt kein Wort darüber, was im Übrigen auch große Aggression und Aggressivität erzeugt.
Bei wem?
Das sind diffizile Prozesse und die sind auch schwer zu beschreiben.
Bei wem hat das Aggressionen erzeugt?
Da ja bei allen, bei der Kritik natürlich zuvörderst und dann natürlich auch bei den Lesern. Also wenn man jetzt, also ich mache ja diese Erfahrung sehr stark, weil ich mich von Anfang an, na nicht von Anfang an, als ich begann, habe ich überhaupt gar nicht darüber nachgedacht. Da gab es ja kein Publikum und keinen Leser. Beim ersten Buch denkt man so nicht. Aber späterhin dann, ich wurde konkret angegriffen im Sinne der Kommunikationsverweigerung. Also dass es hieß, warum schreiben Sie solche Bücher, die sowieso keiner verstehen kann? Man schreibt doch, um zu kommunizieren.
Mhm.
Und das hat mich lange Zeit sehr umgetrieben. Es ist nämlich nicht so, dass ich hier dieses kühne Anti-Realitäts- oder Realismus-Konzept entwickelt hätte und so nach dem Motto, ich zeig's der Welt. Dazu bin ich gar nicht der Typ. Ich bin an sich sehr kommunikativ im normalen Leben und mein Anliegen ist nicht, Befremdung zu erzielen. Aber ich merkte halt unheimlich schnell, dass ich nur etwas machen kann, indem ich vollständig enthalten bin, also wenn es denn ein Text werden soll. Und also für mich ist nur ein Text wirklich etwas wert, der so viel eigene Energie enthält, dass ich ihn dann auch noch nach 3 Jahren lesen kann, ohne rot zu werden oder ohne das Gefühl zu haben, das war hingehudelt. Und um einen solchen Text zu erstellen, kann ich nicht an den Leser denken, aus dem einfachen Grunde, weil ich den Leser nicht kenne. Also man trifft ja immer nur einen potenziellen Leser, der dann sagt, da komme ich nicht rein, das gefällt mir nicht, Sie schlagen mir ja die Tür vor der Nase zu.
Mhm.
Und wenn ich dann sage, ja, dann legen Sie das Buch doch weg. Sie müssen das doch gar nicht lesen. Dann sind die Leute noch wütender. Also das erbittert sie regelrecht. Und ich stehe auf dem Standpunkt, es müssen nicht alle Bücher lesen. Und ich stehe auch auf dem Standpunkt, man soll das Buch schreiben, was nur man selbst schreiben kann und nicht Bücher, die andere auch schreiben können.
Also man könnte dieses Ich zeig's der Welt umwandeln in Ich zeig mir die Welt.
Ich zeig mir die Welt, ja. Und aber auch in dem Sinne, man darf ja eins nicht vergessen, ich bin ja nicht die Welt. Und ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Und auch im Schreiben, und das ist das Spannende, wird ja sehr deutlich, dass man sozusagen sich selbst zu vergewissern versucht und sagt, ich bin da, also ich schreibe, also bin ich. Das ist schon richtig und das Tolle daran ist, dass ich in jeder Minute, die ich schreibe, eigentlich auch merke, die Welt pfeift drauf. Und das ist ein Widerspruch, mit dem man leben können muss, der aber irre ist. Also sich wirklich vorzustellen, ich tu's und es ist gut und es ist richtig und trotzdem pfeift die Welt drauf. Und das ist etwas, was ich auf der Reise gelernt habe. Das ist wirklich ein großartiges Erlebnis. Das Meer braucht uns ja nicht. Also man steht auf dem Schiff und setzt sich ständig in ein Verhältnis zu den Dingen, ja, irgendwie und bringt sie in Verbindung und weiß eigentlich, dem Meer ist es sowas von egal. Und wenn man das mal verstanden hat, also ohne Ingrimm, also zu wissen, welchen Teil man da ausmacht in diesem Ganzen, das ist eine große Erfahrung und die ist nicht nutzlos.
Ja, und darf ich noch jetzt die auch profane Frage stellen? Sie sind jetzt in Berlin und reisen nicht so viel und es geht Ihnen gut
in Berlin? Ja, ich muss sagen, eine ganz witzige Erfahrung gemacht, weil ich jetzt eben durch das Erscheinen des Buches natürlich auch gezwungen war, jetzt auch wieder so auf kleinere Lesereisen zu gehen, also jetzt in Deutschland oder vielleicht jetzt also angrenzende Länder, aber jedenfalls keine überseeischen Reisen in diesem Jahr. Ich hatte einige Angebote und die habe ich alle abgesagt. Da hatte gesagt, dieses Jahr wird Übersee frei und habe das tatsächlich auch durchgezogen. Musste da mancher Versuchung widerstehen das Ergebnis ist, dass dieses Jahr das seit langem anstrengendste überhaupt ist. Also wo ich wirklich merke, dass diese kleinen Lesereisen und dieses mal hier, mal da, sehr viel Schreibtischarbeit, ich habe sehr, sehr viel nebenher geschrieben, sitze auch an einem neuen Buchprojekt. Also das Jahr ist ja erst halb rum, aber ich habe das Gefühl, ich hätte schon 12 Monate durchgearbeitet. Das war das seit langem anstrengendste. Aber mir geht's trotzdem ganz gut, ja.
Wo waren Sie denn auf Lesereise?
Jetzt in ganz Deutschland eigentlich. Ja. In ganz Deutschland und jetzt gehe ich noch in die Schweiz und dann noch nach Holland und nach Frankreich vielleicht noch Ende Jahres, aber eigentlich hauptsächlich in Deutschland.
Und ja, das machen Sie nolens volens. Also Sie müssen halt. Kommen Sie auch mal nach Österreich?
Ja, ich komme nach Linz.
Nach Linz.
August, ja. Das ist nur eine kleine Schiffslesung und ich glaube, das soll noch aus Pigafetta sein, denn die Herrschaften dort hatten mich mehrfach schon versucht und ich konnte in den Vorjahren nie. Und da sie immer so freundlich nachfragten, wieder und wieder, habe ich gedacht, dann muss ich auf den See.
Na, das müssen Sie mir schreiben, weil vielleicht bin ich in der Nähe und dann.
Ich schreibe Ihnen mal das Datum auf da. Ich meine, es sei der 4. August oder so.
Ja. Vielleicht bin ich auf der Durchreise, weil ich bin ja aus Salzburg und.
Aber ich habe ja Ihre E-Mail-Adresse und dann kann ich Ihnen den Termin direkt mal schicken.
Ja, und Sie werden, stört Sie das nicht, wenn Sie sagen, das ist eine Schiffslesung, so, dass Sie vielleicht als Schiffsautorin.
Ja, das ist immer heikel. Ich habe jetzt zum Beispiel vergangene Woche war ich in Düsseldorf auf dem Literaturschiff, da war ich auch 99 schon mal. Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Nun ist es so, dass Autoren immer mit bestimmten Etiketten versehen werden. Mir hat man das Reiseetikett aufgeklebt und nur zur Hälfte zutreffendermaßen, weil zum Beispiel ich auch nicht die Reisen mache, um dann Bücher zu schreiben, so wie das kursiert, sondern das sind immer Lese- und Arbeitsreisen. Also ich habe also keine einzige Reise aus Spaß gemacht oder weil ich jetzt da unbedingt hin wollte. Also die einzige Reise, die ich wirklich selber so mir ausgedacht und ausgeteufelt habe, das war die Schiffsreise. Und die hat dann diese Folgereisen sozusagen hervorgebracht. Und das betrifft natürlich auch andere Bereiche. Ja, dann das ist jetzt die Schiffsautorin oder das ist die so und so. Das ist heikel, ist riskant und ich glaube jetzt auch, ich merke, dass auch in diesem Jahr so ein Endpunkt gekommen ist, also dass ich ein paar Konsequenzen ziehen muss und auch schauen muss, ob ich, ist auch eine Frage des Erwerbs, ob ich vielleicht auch anderweitig zurechtkomme, wenn ich die Lesungen eben nicht mache. Aber es gibt immer Klischees, es gibt immer Rollenzuweisungen und ich habe mich irgendwann entschieden, nicht zu viel Energie in die Zurückweisung dieser Rollen zu stecken, weil man es nicht in der Hand hat. Und es ist sehr, sehr mühsam. Es ist genauso mühsam, wie von sich selber eine Rolle aufzubauen und die dann wirklich hundertprozentig durchzuziehen. Also ich bin die so und so und die so und so. Und ich sage mir, gut, dann lebe so gut du kannst damit. Und wenn du Glück hast und jemand trifft, der sich's anhört, dann erklär ihm, wie es wirklich ist. Also das ist ein Teil, glaube ich, dieses Berufes, sofern man den so halb öffentlich ausübt.
Aber Sie wollen, also wenn Sie die Lesereisen streichen, Sie wollen schon weiterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte, also wie gesagt, mit den Lesereisen, ich glaube, man kann das dezimieren. Und das hängt natürlich auch vom Stand der Dinge ab. Wenn man seine Leser gefunden hat, ist man nicht unbedingt auf diese Lesereisen angewiesen. Es ist natürlich ein Geschäft, was so ein bisschen, hat schon viel mit Tingeltangel zu tun. Also es ist so ein bisschen, es ist keine besonders edle Arbeit. Also ich meine, und mal gucken, wie sich die Sache anlässt, wie sich das finanzieren lässt und ich schau mal. Ich meine, das nächste Buch kommt im nächsten Frühjahr und danach werde ich sicherlich eine etwas größere Pause einlegen. Und dann werde ich mir eine neue Rolle ausdenken. Das nach dem Reisespiel.
Kein Schiff mehr.
Also mal gucken. Ich finde es witzig, wie schnell darauf reagiert wird, also wie schnell Klischees entstehen. Aber das passiert ja anderen Menschen auch.
Das braucht der Markt offensichtlich.
Ja.
Gut, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich.
Dann haben Sie, was Sie benötigen.
Ja, jetzt weiß ich schon ein bisschen etwas.
Das ist doch gut.
Ja.